Jaron Lanier, wem gehört die Zukunft? Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt. Die Musikindustrie gehört zu den Leidtragenden der Entwicklungen der letzten Jahre. Napster, YouTube und Spotify haben ihr traditionelles Geschäftsmodell, das Verkaufen von Tonträgern, vollkommen auf den Kopf gestellt. Mit dem Ergebnis, dass die Gesamteinnahmen der Branche auf ein Viertel ihrer einstigen Größe zurückgegangen sind. Doch auch andere Bereiche hat der Fortschritt der Netzwerkökonomie erfasst. Medizin, Lehre und Verkehrswesen sind nur einige Beispiele. Viele Menschen wird das den Job kosten. In der Tat ist das Internet nicht mit früheren Innovationen vergleichbar. Dabei handelt es sich um eine Revolution, die alles auf den Kopf stellen wird. Warum das so ist, erfährst du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Das Internet ist keine Innovation wie jede andere. Im England des frühen 19. Jahrhunderts sorgte eine einzelne Erfindung für massiven Aufruhr. Der mechanische Webstuhl, Wunder der modernen Technik, produzierte Stoffe schneller als je jemand zuvor und brachte noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Er verlangte kein Monatsgehalt, anders als die unzähligen Arbeiter, die infolge seiner Einführung ohne Job dastanden. Es dauerte nicht lange, bis sich eine wütende Masse geformt hatte, die im Angesicht der plötzlich ins Haus stehenden Verelendung ihrem Frust Luft machen wollte. Die jetzt Erwerbslosen stürmten die Fabrikgebäude ihrer vormaligen Arbeitgeber und demolierten die Maschinen, die ihnen ihren Job weggenommen hatten. Diese Bewegung bezeichnen wir heute als Luddismus, benannt nach ihrem Anführer Ned Ludd. Zwar findet dieses Kapitel der Geschichte keinen besonders spektakulären Ausgang. Die Entlassenen fanden schließlich neue Jobs und ihre Wut verflüchtigte sich. Aber es illustriert dennoch die Auswirkungen einer Angst, mit der wir auch noch heute zu kämpfen haben. Macht uns der technologische Fortschritt überflüssig? Das Muster ist stets dasselbe. Als erstes wird eine neue Maschine oder Methode erfunden, die eine effizientere Bewältigung einer bestimmten Aufgabe ermöglicht, etwa der Kleiderproduktion. Infolgedessen sind weniger Arbeitskräfte erforderlich, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, sodass es in der betroffenen Branche zu massenhaften Entlassungen kommt. Die arbeitslosen Menschen leiden so lange unter ihrer Situation, bis anderswo wieder neue Arbeitsmöglichkeiten entstehen und sie erneut eine Anstellung finden. Dieser Kreislauf liefert die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum. Das beschriebene Muster hat sich im Laufe der Geschichte unzählige Male wiederholt. Viele Menschen sind der Auffassung, dass auch das Aufkommen des Internets und der neuen Informationsökonomie, also das enorme Wachstum des vierten wirtschaftlichen Sektors, diese Entwicklung ausgelöst hat. In der Praxis kennen wir alle zahllose Beispiele. So hat etwa das Reisebüro an der Ecke durch Online-Buchungsportale von Hotels und Flügen viele Kunden einbüßen müssen. Und die kleine Videothek daneben musste schließen, seit wir uns auch einfach im Internet unseren Lieblingsfilm anschauen können. Wenn alles seinen gewohnten Gang gehen und das Muster auch hier greifen würde, müsste das Internet die verlorenen Jobmöglichkeiten eigentlich durch neue ersetzen und vor allem die Menschen, die Online-Inhalte anbieten, für den von ihnen geschaffenen Wert entlohnen. Doch die im Internet geteilten Inhalte sind kostenlos und das bedeutet, dass die Wirtschaft hier tatsächlich nicht wächst, wie es früher bei neuen Erfindungen immer der Fall war. Nichtsdestotrotz boomt der Sektor. Die Frage ist, wohin fließt das Geld? Blink Nummer 2. Der wahre Umsatz fließt hinter unseren Rücken. Wenn wir die Informationsökonomie etwas genauer unter die Lupe nehmen wollen, fangen wir am besten dort an, wo finanziell alles hervorragend läuft, und zwar bei den erfolgreichsten Unternehmen des Internets, Facebook und Google. Die beiden einflussreichsten Online-Akteure haben eines gemeinsam. Sie bieten ihre Dienste kostenlos an. Für unseren Facebook-Account müssen wir genauso wenig zahlen wie für die meisten Leistungen von Google. Diese Unternehmen investieren außerdem nicht selbst in ihre Inhalte, sondern lassen das allgemeine Publikum Inhalte für sie schaffen. Bei Facebook kreieren die Nutzer ihre eigenen Seiten, verfassen Posts und Kommentare, während Google lediglich Links zu Webseiten anderer zur Verfügung stellt. Woher beziehen diese Firmen aber ihren enormen Reichtum, wenn sie ihre Leistungen umsonst anbieten? Größtenteils stammt der Umsatz aus Werbeeinnahmen. Sowohl Google als auch Facebook zeigen uns Werbung an, während wir unsere Suchergebnisse oder die Profilseiten unserer Freunde durchstöbern. Diese Werbung ist besonders wirkungsvoll und den werbenden Unternehmen deswegen bare Münze wert, weil sie immer genau die Richtigen unter uns anspricht. Unser Verhalten und unsere Aktivitäten im Internet geben Facebook detaillierte Informationen über unsere Hobbys, Vorlieben und demografischen Daten. Dadurch kann die Seite ihren Werbekunden eine genauestens eingegrenzte Zielgruppe auf dem Silbertablett anbieten. Google tut nichts anderes, und zwar auf der Grundlage der Schlüsselwörter, die wir regelmäßig in die Suchmaschine eingeben. Manche Unternehmen verkaufen sogar die gesammelten Informationen an Dritte weiter und schaffen sich auf diese Weise neue lukrative Einnahmequellen. Und das ist nicht mal illegal. Im Gegenteil. Oft erteilen wir den Anbietern im Internet dazu sogar die ausdrückliche Erlaubnis. Vor der Nutzung eines Dienstes im Internet erklärt sich nämlich jeder von uns mit einem Endbenutzer-Lizenzvertrag einverstanden, in dessen Lektüre er idealerweise vorher mehrere Stunden investiert hat. Die Realität sieht aber oft anders aus, und das mit verhängnisvollen Folgen. Versteckt inmitten des Juristenlateins, das sich fast niemand durchliest, sind Paragraphen, die dem jeweiligen Unternehmen das Recht geben, uns auszuspionieren und unsere Daten weiterzuverkaufen. Blink Nummer 3. Lockangebote kitzeln Daten aus uns heraus. Es sind nicht nur große Firmen wie Google, die unsere Online-Aktivitäten verfolgen. Unzählige Unternehmen wollen auf die unterschiedlichsten Arten für attraktive und willig zahlende Kunden zur dominanten Quelle von Nutzerdaten werden. Ein harmloser Klick auf die Homepage der New York Times kann bereits ein Dutzend Tracking-Cookies aktivieren, die unsere weiteren Aktivitäten verfolgen. Dabei geht es nicht nur darum, gezielt Werbung an dich zu verschicken. Tracking-Dienstleister durchforsten den Datendschungel, bekannt als Big Data, oft mit einer ganz anderen Intention. Versicherungsunternehmen nutzen diese Daten beispielsweise zur Festsetzung von Versicherungsprämien. Im Finanzbereich indes hilft die Beobachtung von Trends im Netz, kluge Investitionen zu tätigen. Wenn ein automatischer Algorithmus ergibt, dass Mückenstiche ein vorherrschendes Thema im Internet sind, kann ein aufmerksamer Beobachter sofort in ein Unternehmen investieren, das Lotionen gegen Mückenstiche herstellt. Auch Wahlkämpfer nutzen Big Data zur Identifizierung von Wählern, die sich potenziell auf ihre Seite ziehen lassen, um dann gezielt um deren Stimmen zu kämpfen. Von zunehmender Wichtigkeit ist Big Data auch für die künstliche Intelligenz, die ohne menschlichen Input nicht funktionsfähig wäre. Auch wenn beispielsweise der Übersetzungsservice Google Translate noch nicht mit einem gelernten Dolmetscher mithalten kann, so leistet er doch erstaunlich gute Dienste, indem er das Internet nach allen verfügbaren Übersetzungen des eingegebenen Satzes durchsucht. Ohne die vom Menschen getätigten Übersetzungen wären Googles Leistungen in allen Bereichen entweder nicht vorhanden oder weitaus schlechter als jetzt. Unternehmen, die auf diese Weise operieren, nennt man Sirenen-Server. Sie locken mit dem Versprechen kostenloser Dienste und nutzen dann den exklusiven Blick, den wir ihnen auf unsere Aktivitäten gewähren, um Nutzerdaten zu sammeln. Diese Daten ermöglichen ihnen, uns besser zu manipulieren und verschaffen ihnen dadurch Geld und Macht. Blink Nummer 4. Sirenen-Server wachsen zu Alleinanbietern heran. An sich verbirgt sich hinter all diesen Aktivitäten auf den ersten Blick ja doch nur ein ausgereiftes Geschäftsmodell, das Umsatz generiert und anscheinend die Wirtschaft ankurbelt. Wo liegt also das Problem bei Sirenen-Servern? Es fängt damit an, dass sie sich allmählich zu Monopolisten entwickeln. Die Natur des Internets ermöglicht es ihnen, weltweit Informationen abzufangen und den globalen Markt zu bedienen, wodurch sie die Vorteile, die kleine lokale Akteure mit regionaler Spezialisierung früher hatten, minimieren. Sobald diese lokalen Akteure vom Feld sind, tragen die Sirenen-Server den Kampf um die Vormachtstellung im Netz untereinander aus. Je mehr Informationen ein Unternehmen einsammeln kann, desto besser, sprich besser angepasst, sind die von ihm angebotenen Leistungen. Das zieht wiederum neue Nutzer an und hilft dem Unternehmen dabei, noch mehr Informationen zu gewinnen. Dieser sich selbst verstärkende Kreislauf führt schließlich zur Monopolstellung eines einzigen Unternehmens. Besonders gut funktioniert das bei Anbietern, deren Leistungen umso attraktiver und besser werden, je mehr Leute sie nutzen. Das berühmteste Beispiel dafür ist Facebook. Das Netzwerk wäre nicht einmal halb so spannend, wenn dort nicht so viele Menschen angemeldet wären. Genau genommen, so sagt das Metcalfe'sche Gesetz, wächst der Nutzen eines Kommunikationssystems mit dem Quadrat der Anzahl der Benutzer. Hinzu kommt, dass uns die Anbieter den Verzicht auf ihre in Anspruch genommene Leistung bewusst erschweren. Sie werden oft zu einem so integralen Bestandteil unseres Lebens, dass uns eine Welt ohne sie deutlich unpraktischer vorkommen würde. Beispielsweise bietet uns Facebook an, Kontakte zu anderen Menschen aufzunehmen und zu halten. Die Angst, dass diese Kontakte beim Austritt aus Facebook verloren gehen, bindet uns an das soziale Netzwerk. Diese Faktoren begünstigen die Entstehung von Monopolen. Solche Monopole wirken sich aber in mehrfacher Hinsicht negativ auf das Wirtschaftssystem aus, indem sie etwa die Auswahl für den Verbraucher einschränken. Doch die Konsequenzen können auch noch wesentlich gravierender ausfallen. Blink Nummer 5. Am vierten Sektor gehen immer mehr Industrien zugrunde. Die Monopolstellung der Sirenen-Server könnte man als notwendiges Übel betrachten, wenn sie wenigstens viele neue Jobs schaffen und so unsere Wirtschaft vorantreiben würde. Aber leider ist dem nicht so. Tatsächlich stellen große Internetunternehmen trotz anhaltenden Wachstums nur wenige neue Mitarbeiter ein. Andere Ausgaben, neben den Personalkosten für technische Wartung und Finanzen, halten sie gering. Im Fall von Facebook etwa, indem sie die Erstellung ihres Seiteninhalts ihren Nutzern überlassen. Anders als technologische Innovationen zu früheren Zeiten, kurbelt die Dynamik der Informationsökonomie unser Wirtschaftswachstum nicht an, sondern führt vielmehr zum Absterben vieler Industriezweige, vor allem im kreativen Bereich. In Musik, Fotografie oder Journalismus gehen immer mehr Jobs verloren. Besonders spürbar ist diese Entwicklung in der Musikindustrie. Innovationen wie Napster und YouTube ließen die traditionelle Branche schnell schrumpfen, da sie auf dem Verkauf von Musik basierte, die sich Nutzer nun meist kostenlos und jederzeit online anhören konnten. Mittlerweile ist sie auf etwa ein Viertel ihrer Größe zu Glanzzeiten zurückgegangen. Weil es so einfach ist, Lieder, Fotos und Videos zu digitalisieren, zu kopieren und zu verbreiten, sehen sich Kreative einem rasant fallenden kommerziellen Wert ihrer Arbeit gegenüber. Die Umsonstmentalität des Internets macht sich bemerkbar. Kostenlose Kopien überschwemmen den Markt und immer weniger Menschen sind bereit dazu, Geld für das Produkt zu bezahlen. Wieso auch, könnten wir einwenden, wenn Facebook uns erlaubt, diese Lieder und Videos auf seiner Seite zu veröffentlichen? Nur sind die, die am Ende davon profitieren, oft nicht die Künstler. Blink Nummer 6. Die Technologie übernimmt irgendwann Jobs in jeder Industrie. Nicht nur die Musikindustrie, sondern jede Industrie, die den virtuellen Raum betritt, wird Arbeitsplätze verlieren. Mehr noch, es wird sich ausnahmslos jede Industrie in der digitalen Welt niederlassen müssen. Wem diese Zukunftsprognose übertrieben erscheint, kann sie vielleicht anhand des folgenden, noch vor wenigen Jahren vermutlich undenkbaren Beispiels nachvollziehen. Selbstgesteuerte Autos arbeiten mit Informationen, die sie über ihre Umwelt erhalten haben. Sobald sie sich zur globalen Norm entwickeln, in manchen Staaten wurden sie bereits legalisiert, verlieren viele Menschen, die als Taxi- oder Lastwagenfahrer arbeiten, ihren Job. Sie werden schlichtweg nicht mehr benötigt. Ein weiteres extremes Beispiel liefert die Entwicklung im japanischen Gesundheitssystem. Im Jahr 2020 sollen sich Roboter anstelle von Krankenschwestern um ältere Menschen kümmern. Und sogar bei chirurgischen Eingriffen werden eines Tages Nanobots assistieren. Selbst die jahrhundertealten Traditionen des Schulunterrichts und der akademischen Vorlesungen steht auf dem Spiel. Heute schon werden viele Vorträge und Lehrmaterialien kostenlos online zur Verfügung gestellt. Einerseits eröffnen sich dadurch vielen Menschen großartige Bildungsmöglichkeiten, andererseits müssen der Lehrer- und der Dozentenberuf um ihr Fortbestehen bangen. Und wie sieht es mit dem produzierenden Gewerbe aus? Es hat im Laufe der Geschichte viele technologische Veränderungen erfahren. Doch könnte es sein, dass Fabriken in der Zukunft ganz überflüssig werden? Angesichts der jüngsten Innovationen ist das durchaus vorstellbar, denn 3D-Drucker ermöglichen es uns, Designs für Produkte online herunterzuladen und dann bequem zu Hause auszudrucken. Bald könnten sogar komplexe Geräte wie Smartphones einfach vom 3D-Drucker produziert werden. Dadurch würden Unmengen an Angestellten in den Fabriken der Elektronikbranche arbeitslos. Offensichtlich bräuchten wir weiterhin Fabriken, nämlich solche, die die Drucker herstellen. Aber dadurch ließe sich die Masse der vernichteten Jobs nicht kompensieren. Es scheint, dass wir auf eine Welt zusteuern, in der alles in digitaler Form existiert und leicht im Netz geteilt werden kann. Menschliche Arbeit ist dazu nicht mehr unbedingt nötig und deswegen stehen tausende Jobs auf dem Spiel. Wie können wir uns aus dieser Abwärtsspirale befreien? Blink Nummer 7. Nutzer müssen für ihre bereitgestellten Informationen ein Honorar erhalten. Die Wurzel des Problems ist die Tatsache, dass es keine Mittelklasse gibt. Menschen, die Informationen und Inhalt zur Verfügung stellen, werden für ihre Mühe nicht bezahlt, denn die Sirenen-Server heimsen die ganzen Profite ein. Wenn wir dieser Entwicklung freien Lauf lassen, wird sie schließlich den Sirenen-Servern selbst zum Verhängnis werden. Schließlich sind diese auf kaufstarke Verbraucher angewiesen, um entsprechende Werbung schalten zu können. Wie lässt sich dieses Dilemma lösen? Ganz einfach. Die zur Verfügung gestellten Informationen müssen bezahlt werden. Nur nicht von uns, sondern von den Sirenen-Servern. Das bedeutet, dass wir für jede Information, wie etwa für einen Satz, der einem Übersetzungsalgorithmus hilft, Geld von dem Unternehmen erhalten sollten, das mit diesem Übersetzer Umsatz generiert. Gleichermaßen sollten uns Anbieter sozialer Netzwerke für veröffentlichte Video- oder Musikempfehlungen bezahlen, weil sie von solchen Veröffentlichungen profitieren. Dabei würde es sich zwar nur um sehr geringe Beträge handeln, die proportional zu dem von dir geschaffenen Wert sein müssen, aber dennoch würden sich diese Zehntel und Hundertstel von Cents irgendwann zu einem größeren Betrag summieren. Diese Bezahlung könnte entweder sofort erfolgen, indem die Unternehmen einen festgesetzten Preis für jede veröffentlichte Information zahlen, oder erst später in Form einer Provision, die von dem durch uns geschaffenen Profit abhängt. Auf diese Art müssten Unternehmen die Internetnutzer für die generierten Inhalte bezahlen, die sie dann zwar nicht mehr umsonst, aber immer noch für einen erschwinglichen Betrag nutzen könnten. Dieses System würde eine humanistische Informationsökonomie bilden. Blink Nummer 8. Zwei-Weg-Links ermöglichen die Bezahlung von Informationslieferanten. Um die Mikrohonorare an den Informationslieferanten auszahlen zu können, müssen wir sogenannte Zwei-Weg-Links einsetzen, die sowohl den Urheber als auch den Nutznießer eines bestimmten Inhalts ermitteln. Ein solches System nennt sich Nelson'sches Netzwerk, nach seinem Erfinder Ted Nelson. In einem solchen Netzwerk könnten wir alle Unternehmen sehen, die unsere Informationen verlinken, und hätten dann ein genaues Bild davon, wer uns Gebühren schuldet. Das heimliche Ausspionieren hätte ein Ende und wir wüssten genau, wer unsere Informationen kommerziell nutzt. Damit ein faires Verhältnis zwischen den Einnahmen der Unternehmen und den Auszahlungen an die Informationslieferanten gewahrt ist, brauchen wir ein zentrales Entscheidungsgremium, das vermutlich durch Steuergelder finanziert würde. In diesem zentralen Entscheidungsgremium könnten entweder Vertreter der Regierung oder ein Konsortium der Sirenen-Server sitzen, die das neue System befürworten. Auch wenn beide Optionen derzeit sehr weit hergeholt erscheinen, kann die durch das Schwinden der Mittelklasse drohende Rezession beide Seiten letztendlich dazu zwingen, ein solches System einzuführen. Natürlich wäre die Pannenanfälligkeit eines solchen Systems anfangs groß, aber langfristig böte es die Lösung eines unvermeidbaren Problems. Es ist durchaus möglich, dass sich unsere gesamte Industrie letztendlich auf den Informationssektor beschränkt. Und solange die Informationslieferanten nicht vergütet werden, muss die dem System zugrunde liegende kapitalistische Idee notgedrungen scheitern. Danke, dass du dir »Wem gehört die Zukunft?« »Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt«, von Jaron Lanier angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass wir dem Internetunternehmen in zweierlei Hinsicht dienen. Wir liefern ihnen Informationen über uns und unsere Vorlieben und wir stellen ihnen Inhalte zur Verfügung. Dadurch sammeln diese Unternehmen Unmengen an kostenlosem Inhalt, mit dem sie noch mehr Nutzer anziehen, um dann gezielt Werbung zu platzieren und damit Geld zu verdienen. Wir sind also die Grundlage für ihr Geschäftsmodell und sollten deshalb auch angemessen entlohnt werden.